Herzlich willkommen. Das Thema heute ist das Haus des Herrn. Und ich möchte euch ganz kurz eine Übersicht geben, damit ihr wisst, wie lange die Predigt dauert. Es sind vier Punkte. Der erste Punkt ist, wie benimmt man sich im Haus Gottes? Der zweite Punkt ist dann, wie hat Gott im Alten Testament sein Haus bauen lassen, auch aus dem Verlangen Gottes heraus, nahe bei seinem Volk zu sein. Dann dritter Punkt, es geht um die Zukunft, um die Offenbarung, wie wird das Haus in Zukunft sein. Und der vierte Punkt, der ist dann nur noch ganz kurz, was machen wir heute damit? Vielleicht macht es Sinn, einmal ganz zurückzugehen, als Gott die Erde geschaffen hat. Ich bin immer wieder begeistert, wie Gott das gemacht hat. Er hat dem Menschen einen ganzen Planeten gegeben, der Haus Gottes sein soll. Er hat ihm diesen Planeten gegeben und gesagt, da möchte ich, dass du wohnst. Und auf diesem Planeten sollst du mir begegnen. Der ganze Planet war ein Haus Gottes. Und die Überlegung war, dass jeder Tag ein Gottesdienst sein sollte. Weil man jeden Tag Gott erlebt auch. Und dass alles, was die Menschen auf diesem Planeten tun sollten, ein Lobpreis für Gott ist oder sein sollte. Ein Lobpreis durch Worte, ein Lobpreis durch die Taten, vielleicht durch Musikstücke spielen oder Lieder singen, vor allem aber auch ein Lobpreis durch die Dankbarkeit und auch durch die Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Das war ursprünglich das Haus Gottes. Und wenn wir heute Gottesdienst feiern, dann lohnt es sich vielleicht zu fragen, wie weit sind wir von dem weg? Was ist in der Zwischenzeit alles passiert? Wo stehen wir heute als Menschen? Wo stehen wir heute als Jünger von Jesus Christus? Was bedeutet es, Gottesdienst zu feiern? Ist das einfach so anderthalb Stunden, die wir absitzen? Oder kommt noch irgendetwas von dem zum Vorschein, das damals bei der Erschaffung der Welt in die Wiege gelegt wurde? Wer ist eingeladen zum Gottesdienst? Alle die sündlos Braven. Und wie sieht ein solcher Gottesdienst aus? Was macht aus einem Gottesdienst einen Gottesdienst? Ein paar kritische Fragen. Wie lange darf eine Predigt dauern? Und was darf der Inhalt einer Predigt sein? Und darf der Prediger mich herausfordern? Und welche Funktion hat Anbetung, Worship in einem Gottesdienst? Es spielt keine Rolle, welches Programm von der Bühne her kommt in einem Gottesdienst. Es kommt vielmehr darauf an, mit was für einer Haltung du gekommen bist und du hier sitzt. Und ob du das Ende bald herbeisehnst oder ob es dir wohl ist in der Gegenwart Gottes. Es ist also nicht so relevant, was der Prediger da vorne sagt, sondern es ist viel relevanter, was du verstehst und was du daraus machst. Wir haben unterschiedliche Kulturen. Wir alle hätten vor 20 Jahren einen solchen Gottesdienst mit so viel Licht und Beamer uns kaum vorstellen können, oder? Da hatten wir noch die Gitarre und einen kleinen Lautsprecher und was hatten wir? Ein Hellraumprojektor? Wissen die Kinder heute gar nicht mehr, was das ist? Es gibt sehr unterschiedliche Kulturen und Ist die Kultur relevant? Ich habe mir aufgeschrieben, die Chinesen essen mit Stäbchen. Wir essen mit Messer und Gabel. Möchtest du mit Stäbchen essen heute Nachmittag? Ich glaube, ja, aber die meisten von uns würden verzweifeln, oder? Genau. Die Kultur macht so viel aus, woher wir kommen, was wir uns gewohnt sind. Ich denke, dass wir gut mit Messer und Gabel umgehen können, vielleicht sogar besser wie die Chinesen mit ihren Stäbchen, weil es ist einfach viel praktischer, oder? Und ich denke, diese Kultur, die haben wir ja auch im Gottesdienst, oder? Es gibt Dinge, die liegen uns nahe, die kennen wir, die machen wir so, wie wir es uns gewohnt sind, weil es praktisch ist, weil es logisch ist, weil es uns hilft. Die einen möchten einen langen Lobpreis haben und am liebsten gar keine Predigt oder dann nur eine kurze. Andere wiederum finden es toll, wenn sie etwas Interessantes hören und sich die Geschichten merken und die selber darüber nachdenken und es bei ihnen im Kopf zu rattern beginnt, wie so eine mechanische Rechenmaschine, oder? Wenn sie einen guten Gedanken hören. Die einen wollen bald gehen nach Hause und die anderen finden es sehr toll, noch lange Kaffee zu trinken. Auf was kommt es in einer Gemeinde an? Vielleicht hilft es, wenn wir ganz kurz uns über gewisse Begriffe noch Definitionen treffen. Wir reden manchmal von Kirche. Wenn ich von Kirche rede, dann rede ich davon, dass es ein Gebäude ist, in dem man sich einmal pro Woche trifft und wo der Gottesdienst pünktlich anfängt und pünktlich nach einer Stunde, wenn der Glockenschlag ist, wieder aufhört. Das ist für mich Kirche. Dann gibt es Gemeinde. Das ist da, wo man sich vielleicht mehrmals pro Woche trifft, wo es nicht so eine Rolle spielt, was die Uhr für eine Zeit anzeigt und wo man gerne zusammen ist und eben noch viel Kaffee trinkt oder Tee oder was auch immer. Und wo man unter der Woche sich auch da und dort einmal trifft, um Kleingruppen zu haben oder Ähnliches. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die bezeichne ich in meinen Unterlagen als Jüngerschaft oder als Menschen, die in der Jüngerschaft unterwegs sind. Die arbeiten verbindlich miteinander zusammen mit einem Ziel, nämlich, dass das Reich Gottes auf dieser Erde groß werden darf. Dazu bringt jeder seine eigenen Gaben mit und nutzt seine Gaben zum Segen der ganzen Gemeinschaft. Keiner steht alleine vorn und jeder trägt Sorge für seinen Nächsten. Das wäre doch ein Ziel. Aber was hindert diesen Geist der Einheit, die in der Jüngerschaft doch uns aufgetragen ist, auch von Jesus Christus? Und ich habe da einfach einige Punkte aufgeschrieben, die mir wichtig sind, um sensibel darauf zu werden und zu entdecken, wo es vielleicht bei mir klemmt. Ein Punkt sind ungelöste Konflikte. Dinge, die vielleicht 10, 15, 20 Jahre her sind und die immer noch irgendwo in unserem Hinterkopf unser Denken und unser Fühlen und unser Handeln bestimmen. Dinge, die wir vielleicht nicht einmal in dieser Gemeinde erlebt haben, sondern in einer anderen und die immer noch einen Einfluss haben auf das, wie wir reagieren. Eine zweite Möglichkeit, dass die Einheit im Geist hindert, ist, dass wir uns zurückziehen, weil uns jemand verletzt hat. Weil jemand vielleicht ein unbedachtes Wort gesagt hat. Weil jemand uns vielleicht ungerecht behandelt hat. Ein dritter Punkt ist, dass wir vielleicht die Augenhöhe verlassen haben. Vielleicht fühlen wir uns erhoben oder erhaben über die anderen. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt, dass wir finden, ja, in dieser Gemeinde bin ich ja gar niemand und ich melde mich am besten nicht zu Wort, weil das irgendeinen Einfluss haben kann. Wir haben die Augenhöhe verlassen und ich sage das immer wieder und ich bin fest davon überzeugt, der Pastor muss auf Augenhöhe mit euch sein. Ich habe einen ganz, ganz winzigen Vorteil. Gott hat mich mal in eine Bibelschule geschickt. Ob es so viel genützt hat, bin ich nicht ganz sicher. Müsst ihr meine Lehrer fragen. Es ist mir ein großes Anliegen, mit jedem von euch auf Augenhöhe zu sein. Dann, was auch immer wieder in den Gemeinden dazu beiträgt, dass die Einheit nicht funktioniert, ist, dass wir viele Gespräche über sogenannte unangenehme Themen haben. Man redet über Krankheit, man redet über die Schwächen, die wir haben, man redet über irgendetwas, was uns Sorge macht und dann dreht man sich so um sich selber. Eigentlich hatten wir ja einen ganz anderen Auftrag. Auch ein großes Problem ist, dass es häufig in Gemeinden zu Klickenbildung kommt. Und die Klickenbildung lassen dann nicht zu, dass jemand anders in diese Gruppe hinein oder zu dieser Gruppe hinzustoßen kann. Eine Frage ist auch natürlich, wie gehen wir mit den Schwachen um? Denn Gott liebt ganz besonders die Schwachen. Und an den Schwachen können wir auch erkennen, ob die wirklich die Liebe Gottes in unseren Herzen ist. Oder ob wir nur Sympathie zu denen entwickeln, die auch lieb und nett und freundlich zu uns sind und von denen wir womöglich etwas profitieren können. Und dann vielleicht der letzte Punkt. Wie gehen wir aufeinander zu? Über die Familiengrenzen hinweg, über die Generationengrenzen hinweg, über die Musikstilgrenzen hinweg und vielleicht auch über gewisse theologische Grenzen hinweg. Gott möchte, dass wir im Glauben eins sind. Im nächsten Punkt möchte ich nicht mehr von den negativen Punkten reden, sondern ich versuche sie positiv zu formulieren. Nämlich, was fördert die Einheit im Glauben? Und das ist ja wichtig, dass dieses Gebäude, das geistliche Gebäude, wo Gott wohnen soll und wohnen möchte, auch gebaut werden kann. Und ich habe da zuerst vielleicht etwas, das euch erstaunt, ist bei euch, glaube ich, nicht das Problem. Aber ich habe das gestern gehört in einem Online-Seminar und das hat mich begeistert, weil es zeigt etwas aus. Wie fördere ich die Einheit im Gottesdienst, wenn ich pünktlich da bin oder wenn ich verbindlich da bin, wenn ich verbindlich meine Aufgaben mache, weil das ein Stück dieser Wertschätzung ist, weil es etwas von dem zeigt, wie ich mich in diese Gemeinschaft hineingebe. Wenn meine Mutter uns eingeladen hat, um 6 Uhr bei ihr zu Hause zum Abendessen zu kommen, wann waren wir dort? Als gute Schweizer. 5 vor 6, oder? Oder 3 Minuten vor 6. Wenn wir um 6 da waren, hatten wir schon fast ein schlechtes Gewissen, oder? Aber auch hier, es gibt andere Kulturen. Ich weiß zum Beispiel in Albanien, wenn man abmacht, wir treffen uns um 8 Uhr und man um 8:30 kommt, ist man immer noch in der Zeit und die Leute wären sehr erstaunt, wenn man schon um 8 Uhr da ist, weil die sind dann noch nicht fertig mit dem Kochen. Das wissen aber alle, nur wir Schweizer nicht. Genau. Richtig. Was auch der Einheit dient, ist, wenn wir Entwicklungsmöglichkeiten für alle schaffen. Das heißt, jeder von uns, egal wie alt wir sind, egal welche körperliche, vielleicht auch geistliche Behinderung wir mitbringen, jeder von uns hat Entwicklungsmöglichkeiten im Reich Gottes und Gott möchte, dass wir das umsetzen. Und dann eine ganz wichtige Frage für mich oder ein wichtiger Punkt ist, nimmst du deine Freunde mit in den Gottesdienst? Oder hast du Bedenken? Schämst du dich vielleicht sogar, deine Freunde mitzunehmen? Wo ist deine persönliche Begeisterung? Und wenn deine Begeisterung fehlt, in den Gottesdienst zu kommen, dann stelle ich dir eine Frage, warum kommst du dann überhaupt noch? Hast du ein so starkes Pflichtgefühl? So wie wenn wir den Marschbefehl bekommen für den Wiederholungskurs im Militär, oder? Dort war ich immer pünktlich. Ihr wisst auch warum. Oder haben wir eine Begeisterung für das, was wir miteinander tun dürfen? Und dann auch, was sehr wichtig ist für eine Gemeinde, dass Menschen in diesem Haus Gottes zum Glauben finden. Nicht, weil sie gut sind, sondern weil es eben früher Zöllner und Sünder und Pharisäer und Prostituierte waren, die zur Gemeinde kommen, die Liebe Gottes erfahren und die berührt sind von dem, was Gott in ihrem Leben tut. Wie rede ich mit meinen Freunden im Alltag über unsere Gemeinde? Und nicht nur über die Gemeinde, sondern auch über mein ganz persönliches Leben mit Gott. Genau. Vielleicht eine weitere Reihe von solchen Punkten, die mir wichtig geworden sind, gibt es einen Unterschied in Bezug auf deinen Gemeindebesuch oder deine Zugehörigkeit zur Gemeinde Gottes? Ist das deine Leidenschaft oder ist das eher so ein Hobby? Gehst du nebenbei noch in den Italienischkurs oder zu den Modelleisenbahnen oder sonst irgendwo hin? Oder ist es wirklich eine Leidenschaft? Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Auch von meiner Position? Oder bin ich nur ein Lückenfüller? Jemand, der halt noch irgendetwas macht im Gottesdienst, weil sonst ja niemand da ist? Oder habe ich wirklich eine Begeisterung für den Dienst, den Gott mir gegeben hat, auch wenn der ganz einfach ist? Habe ich Begeisterung für meinen Dienst? Und habe ich eine klare Sicht für das, was Gott vorhat? Manchmal kommt es mir vor, dass wir als Christen so wie in einem Auto fahren, wo die Scheiben noch angelaufen sind. Oder in den letzten Tagen hatten wir Schnee drauf, oder? Da musste man den Schneeweg räumen. Und wenn man das nicht macht, dann kommt die Polizei und gibt einem eine Buße. Und wenn man Glück hat, hat man das vorher abgeschmolzen. Und darum meine Frage: Möchtest du, dass das Haus Gottes in einer jüngerschaftlichen Art gebaut werden kann? Möchtest du, upsna, das war jetzt zu früh, genau. Möchtest du, dass jemand die Gemeinde leitet, der apostolisch dir dabei hilft, deinen Weg zu finden? Oder möchtest du lieber einen Comedian oder einen Coach, der den Gottesdienst leitet? Wenn du einen Comedian erwartest, dann kann ich dir sagen, ich kann zwar schon manchmal lustig sein, aber ein Comedian bin ich wahrscheinlich nicht. Dann bist du bei mir falsch und dann wirst du auch von den Gottesdiensten enttäuscht sein. Weil es gibt nicht nur Lachnummern. Ich denke, es gibt sogar viele Augenblicke, wo man betroffen ist und vielleicht auch mal weinen muss. Und ein solcher Pastor und eine solche Gemeinde kann wahrscheinlich deine Erwartungen nicht erfüllen, weil du etwas ganz anderes erwartest, als das, was dir die Gemeinde vor Ort geben kann. Ich denke, das ist so, wie wenn du in ein China-Restaurant gehen willst und erwartest, dass sie dir dort Hotdogs servieren. Oder du gehst zu McDonald's und erwartest, dass du einen Filet Wellington kriegst mit feinen Beilagen dazu. Gibt es einfach nicht. Und es ist ganz logisch, dass du dir das Restaurant aussuchst, das dir passt. Und darum sage ich allen Menschen immer wieder, fühle dich frei. Bei mir gibt es keinen Fast Food. Meine Frage, muss ein Leiter alles übernehmen, was die Gemeinde oder der Vorstand von ihm erwartet? Oder hat ein Pastor, ein Gemeindeleiter oder ein Gemeindeleitungsteam nicht vielmehr die Aufgabe, apostolisch der Gemeinde zu dienen, voranzugehen und zu sagen, wo der Weg durchgeht? Und die Bilder zu malen aus der Vergangenheit, aus der Bibel, wo wir erkennen können, was es heißt, sich dem Wort Gottes richtig gegenüber zu verhalten oder eben falsch, was das für Konsequenzen hat. Und vielleicht auch apostolisch dir sagen können, was in Zukunft sein wird. Sind wir bereit, apostolische Dienste zu akzeptieren? Und ich meine jetzt nicht jene komischen, die meinen, sie seien Apostel und irgendetwas erzählen, sondern die Apostel, die bereit sind, mit dir den Weg zu gehen, dort, wo du hingehst. Und dich einladen, mit ihnen zu gehen, dort, wo sie hingehen. Und nicht diejenigen, die einmal im Jahr auf Besuch kommen und dann tolle Geschichten erzählen. Das sind meiner Meinung nach keine Apostel. Ein Leiter, ein Apostel, der teilt mit dir sein Herz und lässt dich mit in seiner Herzenskultur leben. Und du kannst es annehmen oder ablehnen, das liegt an dir. Aber in einer Gemeinde wird es nie um Politik gehen, in einer Jüngerschaftsgemeinde, sondern nur um eines, nämlich um Gottes Erfahrung. Welche Gemeinschaft möchtest du erleben? Zwei verschiedene Kulturen in einer Gemeinde zu haben, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Es wird auseinanderbrechen. Und ich möchte euch aus dem Alten Testament und dann auch aus dem Neuen Testament einfach so einige Bilder mal malen, um euch aufzuzeigen, was Gott vorgehabt hat, als er die Welt geschaffen hat. Wir gehen jetzt in die Bibel hinein. Bis jetzt hatten wir nur so ein wenig Theorie. Ich möchte den ersten Fokus auf das Haus Gottes legen, beziehungsweise auf die Stiftshütte, wie es in 2. Mose beschrieben ist. Ich lese immer etwas mehr Text und zeige euch dann auf dem Display die Kernverse. Jahwe sagte zu Mose, sag den Israeliten, dass sie mir freiwillig Gaben bringen, von jedem, der es gerne gibt, sollt ihr diese Opfergaben annehmen. Sie kann aus Gold, Silber und Bronze bestehen. Es kann blauer oder roter Purpur sein, Karminstoff, Leinen oder Ziegenhaar. Lasst rot gefärbte Felle von Schafböcken bringen, Taschahäute und Akazienholz, Öl für den Leuchter, wohlriechende Zutaten für das Salböl und die Weihrauchmischung, dazu Edelsteine und Onyx zum Schmuck für das Ephod und die Brusttasche. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich unter ihnen wohnen will. Ich habe dir das Modell dieser Wohnung samt ihren Einrichtungsgegenständen gezeigt. Dementsprechend sollt ihr sie bauen. Ich möchte vorausschicken, und ich denke, es ist für euch alle klar, das ist tiefes, altes Testament, oder? Aber es war ein Verlangen da von Gott, dass die Menschen in seinem Volk sich an einem Ort versammeln konnten und Ehrfurcht vor ihm empfinden konnten. Dass sie etwas Spezielles haben. Und Elisabeth und ich waren in der israelitischen Wüste mal bei diesem Modell dieser Stiftshütte. Und wir haben gedacht, das ist schon klein. Da ist jedes Bierzelt bei uns um ein Vielfaches größer. Aber das kann man nicht vergleichen. Einige Kapitel später heißt es dann, jetzt bin ich wieder zu schnell gewesen, das passiert mir oft, aber das ist nicht so tragisch. So, lassen wir das stehen. Da berief Mose berief also Bazel und Oliab und jedem begabten Mann, dem Jahwe Weisheit und Einsicht gegeben hat und den sein Herz antrieb, sich ans Werk zu machen. Das ist die Einführung in diesen Text. Das heißt, Mose hat all die feigen Handwerker und all die feigen Künstler eingeladen, die in ihrem Herzen bereit waren, an diesem Projekt mitzuarbeiten. Sie nahmen von Mose alle freiwilligen Gaben der Israeliten entgegen, die für den Bau des Heiligtums gegeben worden waren. Auch weiterhin brachten die Leute morgen für morgen freiwillige Gaben. Da ließen die Kunsthandwerker, die das Heiligtum errichten sollten, ihre Arbeit liegen, gingen zu Mose und sagten, die Leute bringen zu viel. Es ist mehr da, als für die Arbeit benötigt wird, die uns Jahwe aufgetragen hat. Da ließ Mose ausrufen im Lager, ihr Männer und Frauen, ihr braucht nichts mehr für den Bau des Heiligtums bereitzustellen. So hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen, es war aber bereits genug Material für alle Arbeiten da. Es ist nicht toll. Also ich denke, wir kennen eher das Umgekehrte, oder? Dass die Leute viel bringen und wir sind, es ist immer noch nicht genug. Sie haben so viel gebracht und irgendwann waren die Künstler überfordert und die Handwerker und haben gesagt, hey, wir schaffen das nicht, es ist zu viel. Hier ging es um die Stiftshütte. Und als die Stiftshütte fertig war, hat David einen wunderbaren Psalm geschrieben. Also nicht direkt, als sie fertig war, sondern einige Zeit später. Und ihr kennt diesen Psalm alle. Es ist nämlich Psalm 23. Und im Psalm 23 gibt es einen Vers 6. Und der ist für mich besonders. Nur Güte und Liebe verfolgen mich jeden Tag. Warum? Die Stiftshütte war da. Und ich kehre immer wieder ins Haus Jahwes zurück. Ist das nicht wunderbar? Viele Jahre später, nachdem Mose die Stiftshütte fertig gebaut hat, nachdem viele Geschichten geschehen waren, viel Tragik im Volk Israel war, erinnert sich David und sagt, da ist die Präsenz Gottes und ich gehe immer wieder in das Haus des Herrn. Der Tempel war ja noch nicht fertig, aber Gottesdienst wurde gefeiert. Gemeinschaft mit Gott war da. Und so ging es, dass die Stiftshütte die Gegenwart Gottes damals im Volk präsentierte. Und der Sabbat, der war immer der besondere Tag. 6 Tage lang war das Volk am Arbeiten. Am 7. Tag haben sie was gemacht? Nichts. Und was machen wir? Ah, hören wir auf. Die Präsenz Gottes feiern. Wir gehen in den Gottesdienst und hoffen, dass die Stunde bald vorbei ist. Wir machen dieses und jenes und vergessen, was eigentlich der Sinn des Hauses Gottes ist. Für David war das ganz klar. Ich bin im Haus Gottes zu Hause. Nicht im Palast, nicht im Schloss, aber nahe bei der Stiftshütte zu sein. Die Präsenz Gottes sichtbar und erfahrbar zu haben. Und das Haus Gottes war auch ein Ort der Identität für das Volk Israel. Das Volk Gottes war da, die Priester waren da, die Leviten waren da, die Tempeldiener waren da und die Präsenz Gottes war da. Aber leider hat das Volk Israel vorher und nachher bis in die heutige Zeit immer wieder die Präsenz Gottes verlassen. Und viele Kirchen, viele Gemeinden und viele Jüngerschaftsgruppen ist es gleich gegangen. Sie haben ihren eigenen Weg gesucht, sie sind dem Gottesdienst ferngeblieben, sie haben sich Frauen aus anderen Völkern genommen, welche ihre Götter mitgebracht haben. Und Gott blieb es nur noch, es zuzulassen, dass ein so treuloses Volk in die Gefangenschaft verbannt wurde. Und immer wieder geschah es, dass das Volk in der Verbannung dann sich besann auf das, was eigentlich ihre Berufung war. Und dass sie angefangen haben, Buße zu tun. Gott um Gnade angeschrien haben. Und Gott hat sich immer wieder erbarmt. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geduld hätte. Ich habe viel Geduld. Die Leute, die mich kennen, wissen das, aber irgendwann ist meine Geduld am Ende. Ich möchte euch auch noch einmal einen kleinen Abschnitt lesen aus Esra, aus der Zeit, als sie zurückkamen aus der babylonischen Verbannung. Und dort heißt es in Esra 2, 64 bis 70, insgesamt kehrten 42.360 Israeliten in die Heimat zurück. Das ist etwa zweimal so viel, wie das Dorf Horgen hat und die umgegenden Gemeinden. Dazu kamen noch 7.337 Sklaven und Sklavinnen, 200 Sänger und Sängerinnen. Außerdem brachten die Israeliten 736 Pferde, 245 Maultiere, 436, nee, da habe ich einen Fehler gemacht. Nee, es sind 436 Kamele, da ist ein Fehler. Das 67, das ist die Versangabe, Entschuldigung. Es sind nicht 67.000 Kamele. Sorry, das ist ein Tippfehler. Aber ist gut, haben wir den noch gemerkt. Übrigens, wenn ihr mal eine Rechnung macht und so einen Schreibfehler macht, schaut zweimal hin und korrigiert. Es lohnt sich. Also, waren es nur 436 Kamele, 6.720 Esel mit. Die haben sie ihre vergessen, da hast du richtig. Die hatten offensichtlich keine Schafe dabei. Aber ist gut, da hat jemand aufgepasst, hä? Aber es steht nichts von Schafen. Genau. Als sie dann am Tempelberg in Jerusalem ankamen, müsst ihr euch das vorstellen, die 42.000 Leute, gaben einige von den 7 Oberhäuptern Spenden, damit das Haus Jahwes an seiner alten Stelle wieder aufgebaut werden konnte. Nach ihren Möglichkeiten gaben sie insgesamt etwa 500 Kilogramm Gold, 3 Tonnen Silber, 100 Priesterkleider. 500 Kilogramm Gold, habe ich ausgerechnet, was das heute wert ist. Was denkt ihr? Das sind nur 26 Millionen Franken zum heutigen Kurs. Haben sie einfach mal da gelassen, damit das Haus des Herrn gebaut werden konnte. Nicht das eigene. Die Priester, die Leviten, die Sänger, die Torwächter, die Tempelsklaven und das übrige Volk ließen sich in ihren Heimatorten nieder. Sie sind zurückgekommen aus der Verbannung. Sie haben Buße getan und sie hatten ein Verlangen, Gottes Präsenz wieder in ihrer Mitte zu haben. Wir wissen, dass dieser Tempel viel, viel, viel kleiner war als derjenige, der von Salomo gebaut wurde. Aber sie sind aus der Gefangenschaft nach Hause gekommen und sie haben sich gesagt, wir investieren alles, was wir haben, damit Gottes Gegenwart wieder bei uns sein kann. Und dann möchte ich eine weitere Stelle noch ansprechen, nämlich von Haggai, weil ich die auch so toll finde. Am 21. Oktober empfing der Prophet Haggai die folgende Botschaft Jahwes. Sprich zu Serubal ben Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und Jehua ben Jozadak, dem hohen Priester, und zu dem restlichen Volk. Wer von euch hat diesen Tempel noch in seiner früheren Pracht gesehen? Und was seht ihr jetzt? Es ist doch nichts im Vergleich zu dem, was früher hier stand. Schon bitter, hä? Aber Jahwe sagt dir, das ist die Prophetie, die Haggai empfangen hat, Jahwe sagt dir, Serubal, fasse Mut. Und auch du, Jeschua ben Jozadak, du, Hohepriester, fasse Mut. Und ihr Leute von Juda, fasst Mut und geht ans Werk. Ich stehe euch bei. Das sage ich Jahwe, der allmächtige Gott. Der Bund, den ich mit euch schloss, als ihr aus Ägypten gezogen seid, bleibt bestehen. Es dauert nicht mehr lange, dann werde ich Himmel und Erde und Land und Meer erschüttern. Ah, jetzt bin ich da etwas zu langsam gewesen. Es dauert nicht mehr lange, dann werde ich Himmel und Erde Land und Meer erschüttern und alle Völker erzittern lassen. Dann wird das Begehrenswerte aller Nationen hierher kommen und dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Das sage ich euch zu. Denn mir, Jahwe, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe, der allmächtige Gott, und hier an diesem Ort schenke ich Frieden und Heil. Das sage ich euch zu. Von welchem Tempel spricht er hier? Haggai bzw. Jahwe, der das Haggai ausrichten lässt. Der jetzt dann gebaut werden soll unter der Felsenmoschee. Meinst du? Wäre ja eine Möglichkeit, also könnte ja sein. Vom Tempel Salomos. Ich glaube, das wird ein anderer Tempel. Im Reich Gottes, in der Ewigkeit. Wenn der Planet, so wie ich mir das vorstellen kann, wieder in seine ursprüngliche Berufung zurückkommt. Wenn die Berufung für uns sein wird in Gottes Gegenwart, ihn zu loben und zu preisen mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unserem Singen, mit unseren Reden, mit unseren Gedichten und allem, was wir mit unseren Händen machen. Es gab also damals Menschen, die den salomonischen Tempel noch gesehen haben und sich genau daran erinnern konnten und gesagt haben, das wird nichts mehr mit diesem kleinen Tempelchen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, ja, wir haben mal bessere Zeiten erlebt als Gemeinde. Wir haben mal bessere Zeiten erlebt, ich als Christ. Weißt du, damals, als ich noch jung war und mit der Gitarre vor der EPA standen in Zürich. Und damals, als wir noch in der Jugi 60, 70 Jugendliche zusammen hatten. Das ist das eine, was wir sehen, was heute ist. Das hat das Volk Israel damals auch gesehen. Aber es geht um wesentlich mehr. Und meine Frage ist wirklich, von welcher Prophetie spricht hier Haggai? Und ich denke, wir finden das in der Offenbarung sehr gut. Und das ist das Nächste, das ich euch zeigen werde, in Offenbarung 21. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Tor her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Oh, ich bin da zu spät. Es wird kein Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klagen, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Von dem spricht Gott. Schon im Alten Testament, aber hier in der Offenbarung ganz neu. Und ich denke, das war von Anfang an sein Plan, als er die Erde gemacht hat. Und es war von Anfang an sein Plan, als er Jesus Christus vorhergesagt hat, damals im Garten Eden. Und es war sein Plan, den er erfüllt hat, als Jesus Christus auf die Erde kam, um für deine und meine Sünden zu sterben. Und es ist sein Plan, heute mit dir an diesem Plan weiter zu arbeiten. Vor einigen Jahren haben wir manchmal so ein älteres Lied gesungen. Und als ich mich auf den heutigen Gottesdienst vorbereitet habe, ist mir das in den Sinn gekommen. Und ihr kennt es wahrscheinlich. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Geist. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheitgrund. Sind wir noch da? Wie Edelsteine, schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dieser Liedertext basiert auf der Bibelstelle, die wir in 1. Korinther 3,16 finden. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Beziehungsweise 1. Korinther 6,19, wo es heißt, wisst ihr denn nicht, dass eure Körper ein Tempel des Heiligen Geistes sind, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Was ist also das Haus des Herrn? Das war das Thema von heute. Das Haus des Herrn. Ist sicher dein Leib, dein Körper? Ist sicher die Gemeinde, wo Jüngerschaft geschieht? Und ist sicher auch das, was wir erwarten, was in Zukunft auf uns zukommen wird? Was machen wir? Was machen wir als Gemeinde? Was machten wir als Christen in den vergangenen 2000 Jahren? Wir haben immer wieder Katastrophen erlebt. Wir haben erlebt, wie sich Leute bereichert haben aus dem Glauben, unter dem Vorwand des Glaubens Kriege geführt haben, in prunkvollen Häusern gewohnt haben. Was lehrt uns die Bibel? Bauen wir Häuser für den Herrn und sollen die so aussehen wie das Petersdom in Rom mit viel Gold und Kunstschätzen, goldenen, silbernen Kelchen? Was für Häuser bauen wir heute? Bauen wir Paläste aus Gold? Oder bauen wir Häuser aus Lobpreis, aus Gottes Wort, mit Musik und mit den guten Taten, die den Menschen folgen, die den Auftrag Jesu erfüllen? Wenn ich ein Haus für den Herrn bauen soll, dann möchte ich, dass es ein Haus ist, in dem man leben kann. Ein Haus, in dem man sich begegnen kann. Ein Haus, in dem die Begegnung mit Gott einfach ist. Ein Haus, in dem alle willkommen sind. Die Diebe, die Prostituierten, die Zöllner, die Aussätzigen, die Kranken, die Ausgestoßenen, sie sollen eine Heimat finden. Sie sollen Liebe finden. Sie sollen Annahme finden durch Menschen, welche als Jünger auf dem Weg sind und Mut haben, sich ihnen nahe zu kommen, zu nähren. Und bevor wir als Gemeinde ein Haus bauen, und wir reden ja davon, wünschte ich mir, dass wir persönlich unsere Häuser, unsere Wohnungen, aber auch unsere Herzen öffnen, damit Menschen darin Platz haben, damit Begegnung stattfinden kann, damit Menschen erfahren können, wer Gott ist. Wenn wir also unsere Häuser, unsere Wohnungen und unsere Herzen aufschließen, dann wird Gott einziehen können. Dann wird Gott erfahrbar. Und wenn wir das nicht machen, können wir so viele Häuser bauen, wie wir wollen. Es ändert sich nichts. Und darum möchte ich euch alle einladen, noch einmal darüber nachzudenken. Die Berufung, die Gott dem Menschen gegeben hat, damals, als er die Erde gemacht hat und uns die ganze Erde gegeben hat als sein Haus des Lobpreises. Durch uns, durch unsere Lieder, durch unser Reden, durch unseren Umgang miteinander und durch das Werk unserer Hände. Durch die Frucht, die entsteht, weil wir den Acker pflügen. Durch die schönen Gegenstände, die entstehen, wenn wir in einer Schreinerei stehen oder einer Schlosserei. Durch all die guten Dinge, die da entstehen, wo wir in einem Spital, in einem Seniorenheim oder bei unserem Nachbarn Gutes tun. Lasst uns das Haus des Herrn bauen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Gott. Ich wünsche euch dabei spannende Geschichten. Es wird toll werden, wenn wir uns herausfordern lassen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Der Herr mit euch. Amen.